Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Ein alter Mormonentempel im neuen Glanz. Der wird am kommenden Sonntag im Taunus geweiht. Und er sieht ein bisschen so aus, als hätte Gott sich da ein Nobelhotel gebaut. Wir schauen gleich mal vorbei. Danach haben wir noch ein ganz anderes Thema hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und zwar geht es um Propaganda der Nationalsozialisten im Nahen Osten und wie Hitler und seine Leute Radiosender genutzt haben, um Antisemitismus zu verbreiten unter Muslimen. Vielleicht ist es Ihnen eben aufgefallen, ich habe Mormonen gesagt, und wenn Sie regelmäßig diese Sendung hören, dann wissen Sie, die Mormonen, in Anführungsstrichen, wollen eigentlich nicht mehr Mormonen genannt werden. Für uns Radioleute ist das aber nicht so einfach, denn das Wort Mormonen, das kennt man, der korrekte Name dieser Religionsgemeinschaft, den kennen aber vermutlich nicht so viele, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Weil ich vorher Mormonen gesagt habe, wissen Sie jetzt aber, von wem die Rede ist. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil die Kirche Jesu Christi ihren Tempel im Taunus renoviert hat. Und jetzt am Sonntag wird er wieder eröffnet. Vorher schon da war meine Kollegin Monika Dittrich. Und nicht nur sie.
Friedrichsdorf im Taunus ist ein Städtchen mit 25.000 Einwohnern. Deshalb ist die folgende Zahl bemerkenswert. Mehr als 30.000 Menschen waren es nämlich, die hier den frisch renovierten Tempel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, besichtigt haben. Es kamen Seniorengruppen und Familien mit kleinen Kindern, evangelische Pfarrer und Touristen aus den Niederlanden, Nachbarn aus den umliegenden Straßen, auch US-Soldaten vom Militärstützpunkt Ramstein waren da.
Very nice, very warming.
Es ist wirklich richtig schön.
Schon mein Leben lang hier, noch nie drin gewesen. Das war für mich so der Grund zu sagen, das muss man sich mal von innen anschauen.
Das Brautzimmer, richtig schön. Ja, also für die Frauen wirklich toll.
Ja, also es ist wesentlich schöner innen drin, alles gestaltet, dekoriert, als man sich das eigentlich vorstellen kann.
Ein langgestrecktes Gebäude mit Granitfassade und markantem Kupferdach. Umgeben von einem parkähnlichen Garten mit Rasen und Blumenbeeten, Fußwegen und Bänken. So steht der Tempel schon seit 1987 da und er hat sich von außen auch nicht merklich verändert. Im Inneren allerdings wurde jahrelang renoviert. Am kommenden Sonntag wird der Tempel neu geweiht. Danach dürfen nur noch Mitglieder der Kirche hinein und auch nur dann, wenn sie einen sogenannten Tempelschein besitzen.
Ein Tempelschein ist eine Selbstwürdigkeitserklärung jedes einzelnen Mitglieds vor dem lokalen Gemeindevorstand. Das heißt, man erklärt, dass man bereit ist, in den Tempel zu gehen, dort diese Bündnisse zu schließen, Belehrungen zu empfangen und das aufzunehmen, was im Tempel halt eben gelehrt wird.
Michael Ziesler ist Gebiet 70er seiner Kirche und als solcher verantwortlich für die Gemeinden in Westeuropa. Er macht das ehrenamtlich. Der promovierte Jurist ist Partner in einer Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei. Das Ehrenamt hat für seine Religionsgemeinschaft einen hohen Stellenwert. Es gibt keine bezahlten Geistlichen in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ziesler hat im Tempel in Friedrichsdorf auch die Tage der offenen Tür koordiniert.
Der Tempel ist für uns das Haus des Herrn, ist tatsächlich für uns der heiligste Ort auf Erden.
In Friedrichsdorf auf der Straße sagen viele Leute noch immer Mormonentempel. Dabei wollen die Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft eigentlich nicht mehr als Mormonen bezeichnet werden.
Das ist ein Spitzname, der sich über viele, viele Jahre sozusagen etabliert hat. Der Hintergrund ist, dass wir neben der Bibel an das Buch Mormon glauben, als weitere heilige Schrift. Und durch dieses zusätzliche Buch hat sich dieser Spitzname über viele, viele Jahre etabliert. Wir haben auch kein grundlegendes Problem mit diesem Spitznamen, weil wir dadurch tatsächlich bekannt sind. Aber was so ein bisschen verloren geht, ist das, was eigentlich im Namen der Kirche steht, nämlich Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Und häufig, wenn ich mit Arbeitskollegen oder Menschen, die ich auf der Straße treffe, spreche, fragen die mich, seid ihr überhaupt Christen?
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wurde 1830 in den USA von Joseph Smith gegründet. Smith gab an, ihm seien Gott und Jesus Christus erschienen und später ein Prophet namens Moroni. Dieser habe ihn zu einem Ort im Wald geführt, wo er Metallplatten gefunden habe, darauf zu lesen ein neues Evangelium, das Buch Mormon. Anhänger dieser Religionsgemeinschaft sehen in ihrer Kirche eine Wiederherstellung der Urkirche. Sie glauben, dass sie durch Befolgen religiöser Gebote in die Gegenwart Gottes zurückkehren und dort für immer mit ihren Familien leben werden. Mormonen verzichten auf Alkohol, Kaffee und Tabak. Sie spenden 10% ihres Einkommens an ihre Kirche. Und sie missionieren. Mehr als 65.000 Missionare sind derzeit in aller Welt unterwegs. Im Tempel vollziehen sie religiöse Handlungen wie Eheschließungen oder Taufen. Doch ist der Tempel keine Kirche. Hier wird kein Gottesdienst gefeiert. Dafür gibt es Gemeindehäuser, Zehntausende auf der ganzen Welt. Tempel gibt es derzeit aber nur 165, zwei davon in Deutschland, was historische Gründe hat. Beide wurden in den 80er Jahren gebaut, einer in der DDR, in Freiberg in Sachsen, der andere hier in Friedrichsdorf im Taunus.
Für uns ist der Tempel mehr als nur ein schönes Gebäude. Er ist der heiligste Ort auf Erden für die Gottesverehrung. Er ist ein Ort des Friedens und der Inspiration. Ein Ort, wo wir uns Gott und Jesus Christus näher fühlen.
Die Tempelbesichtigung beginnt mit einem kurzen Film. Dann gibt es Überzieher für die Schuhe und das Mikrofon muss ausgeschaltet werden. Man erwartet in einem Tempel vielleicht etwas Kathedralenartiges, eine große Halle. Das gibt es hier nicht. Stattdessen eine Abfolge von Räumen mit federnden Teppichen und kostbaren Möbeln. Alles erinnert ein bisschen an ein vornehmes Hotel. Zunächst kommen Umkleideräume.
Im Tempel tragen wir alle weiß. Das heißt, ich würde weißes Hemd, eine weiße Krawatte, weiße Hose, weiße Schuhe anziehen.
Die weiße Kleidung habe symbolische Bedeutung, erklärt Michael Ziesler.
Zum einen legen wir sozusagen unsere weltliche Kleidung ab, wenn wir in den Tempel kommen, um uns darauf einzustellen, diese besonderen Belehrungen zu empfangen. Und darüber hinaus drückt das Weiß auch aus, dass wir alle gleich sind. Im Tempel sieht man nicht, wer ist arm, wer ist reich, wer ist gebildet, wer ist weniger gebildet, sondern wir kommen alle gleich als Söhne, Töchter Gottes vor ihn, um diese Belehrung zu empfangen.
Mormonen betreiben intensive Familienforschung. Sie suchen nach ungetauften Vorfahren, für die sie sich stellvertretend taufen lassen. Das vollständige Untertauchen passiert im Tempel in einem beheizten Becken, das auf 12 Rinderstatuen liegt, symbolisch für die 12 Stämme Israels. Mosaikfliesen im Becken, Messinghandläufe, Art Deko-Lampen aus satiniertem Glas. Im offenen Wandschrank liegen weiße Badetücher aus dickem Frottee für die Getauften. Beim Tempelbesuch können Kirchenmitglieder auch religiöse Belehrungen empfangen. Im Unterweisungsraum sitzen sie in weichen Sesseln wie im Kino. Teil der Belehrung ist tatsächlich ein Film, der auf einer Leinwand gezeigt wird. Danach geht es in den celestialen Saal, ein strahlend heller Raum. An zwei gegenüberliegenden Wänden hängen Spiegel. Man blickt damit in die Unendlichkeit. Ein Bild für Vergangenheit, Zukunft und Ewigkeit. Man sitzt in Sofas und Sesseln. Es wird geschwiegen.
Der Tempel ist ein Ort der Reflexion, der inneren Einkehr, der Meditation, wo wir über die Dinge, die wir lernen, nachdenken, vielleicht ein Gebet im Herzen sprechen. Diese Ruhe und Andacht zu haben, ist tatsächlich was, was das Tempelerlebnis auch ganz besonders auszeichnet.
Ehen werden im Siegelungsraum geschlossen. Hier steht ein niedriger weißer Altar, an den sich Mann und Frau gegenüberknien und die Hände reichen. Die Aussagen des Religionsgründers Joseph Smith zur Vielehe vertritt die Kirche heute nicht mehr. Im Gegenteil, Treue ist wichtig.
Also für uns ist die Familie tatsächlich von ganz großer Bedeutung. Beispielsweise werden im Tempel Trauungen geschlossen, aber nicht bis dass der Tod uns scheidet, sondern für Zeit und alle Ewigkeit. Wir nennen das Siegelung. Und das bedeutet, dass nicht nur das Paar sozusagen zusammen ist für Zeit und alle Ewigkeit, sondern auch die Kinder. Weil wir daran glauben, dass wir als Familie in Ewigkeit zusammen sein können und dass diese Bande, diese Beziehung nicht endet mit diesem Leben, sondern dass wir bei unserem himmlischen Vater als seine Töchter und Söhne als Familie zusammen sein werden.
Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat 16 Millionen Mitglieder, viele davon in den USA, vor allem im Bundesstaat Utah, wo die Kirche ihr religiöses Zentrum hat. Seit einiger Zeit bemühen sich die Mormonen um einen ökumenischen Dialog mit den großen christlichen Kirchen. Allerdings sehen Katholiken und Protestanten in ihnen keine christliche Gemeinschaft, sondern eine eigenständige Neureligion. Dennoch sei das Verhältnis zuletzt viel besser geworden, sagt Michael Ziesler.
Ich merke, und das freut mich sehr, dass der Umgang deutlich respektvoller wird. Das hat sich gewandelt. Und ich merke, den Umgang mit Leuten von anderen Kirchen ist tatsächlich respektvoll und ein Stück weit auch auf Augenhöhe.
Respektvolles Interesse habe man auch bei den Tagen der offenen Tür gespürt. Die von vielen Besuchern gestellte Frage, was denn Umbau und Renovierung des Tempels gekostet haben, blieb allerdings unbeantwortet. Die Bedeutung des Gebäudes sei wichtiger als das Geld, sagt Ziesler. Es dürfte teuer gewesen sein, das sieht man. Finanziert allein durch die Spenden der Mitglieder.
Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, weiht ihren Frankfurt-Tempel wieder ein, jetzt am Sonntag im Taunus. Monika Dittrich, die war schon da. Und wenn auch Sie sich den Tempel mal anschauen wollen, dann finden Sie Bilder davon und auch den kompletten Beitrag zum Nachlesen und Nachhören auf deutschlandfunk.de. Propaganda und Verschwörungslügen über Massenmedien verbreitet. Das klingt nach einer ganz aktuellen Kombination, nach einem ganz aktuellen Problem. Das gibt es aber vermutlich, seit es Medien gibt. Zum Beispiel auch ganz massiv vor 80, 90 Jahren unter den Nationalsozialisten. Und das auch nicht nur in Deutschland, denn die Nationalsozialisten haben auch versucht, Muslime als Verbündete zu gewinnen gegen Jüdinnen und Juden. Das ist schon länger bekannt. Jetzt hat der Politikwissenschaftler Matthias Künzel aber aufgearbeitet, wie die NS-Propaganda dabei unter anderem massiv auf das Radio gesetzt hat. Hochprofessionell und auch hochperfide. Und auch mit Auswirkungen bis heute, berichtet Thomas Klatt.
Die Nazis und der Nahe Osten. Dieses Zweckbündnis lässt sich personalisieren und auf den Führer und Großmufti von Jerusalem reduzieren. Wie etwa in der Deutschen Wochenschau im Dezember 1941.
Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem. Einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter.
Die Zusammenkunft Adolf Hitlers mit dem Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, war demonstrativer Höhepunkt einer längeren Zusammenarbeit. Die Nationalsozialisten versuchten schon vor Kriegsbeginn, die arabische Welt auf ihre Seite zu ziehen. Bereits im August 1937 wurde in Kairo die Schrift Islam und Judentum veröffentlicht und auf der ersten panarabischen Konferenz verteilt.
Und das war das erste Dokument, das tatsächlich den muslimischen Antijudaismus, also die Geschichte Mohammeds mit den Juden in Medina, verbunden hat mit dem europäischen Antisemitismus, das Weltjudentum, die also nur den Islam zerstören wollen. Das war ein ganz neuer Schritt und das ist eine neue Etappe in der Geschichte des Antisemitismus, dass diese Broschüre damals erschien und dann auch diese massenhafte Verbreitung erfuhr, weil die Nazis mit Beginn des Zweiten Weltkrieges eben diese Broschüre auf Arabisch und in anderen Sprachen, auf Serbokroatisch zum Beispiel, massenhaft verbreitet hatten.
Weiß Politikwissenschaftler Matthias Künzel. In der arabischen Welt gab es traditionell immer einen latenten Antijudaismus. Es war die Überlegenheit der Muslime über die Dhimmis, die Schutzbefohlenen, also Christen und Juden, die bestenfalls geduldet wurden. Die Nazis verstanden es, diese Haltung gegenüber Juden mit Hilfe ihrer Propaganda in einen politischen Antisemitismus umzuwandeln, so die These von Matthias Künzel. Allerdings mussten sich die Nazis zu dieser Linie erst durchringen. Denn schon im Ersten Weltkrieg war der Plan der deutschen Heeresführung gescheitert, einen arabischen Dschihad gegen die Entente auszurufen. Erst der Plan der sogenannten Peel-Kommission brachte Hitler 1937 zum Umdenken. Denn die Briten planten, ihr Mandatsgebiet in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu teilen. Nun setzte das Deutsche Reich ganz auf die arabische Karte, obwohl Hitler ursprünglich nicht viel übrig hatte für Muslime und Araber.
Hitler hat sich in Mein Kampf lustig gemacht darüber. Also man könne mit diesen Leuten nicht arbeiten. Er hat seinen ganzen Rassismus da auch gegen die Araber gewandt in Mein Kampf. Und es gab durchaus innerhalb der Nazi-Szene in den 30er Jahren eine Auseinandersetzung, wie man jetzt die Muslime ansprechen soll, ob man mehr den Nationalismus, also ob man mehr Kemal Atatürk als Vorbild nehmen soll, was lange Zeit in Nazi-Deutschland der Fall war, oder ob man tatsächlich sich auf dieses Gebiet des Islam begeben soll. Und dann kam tatsächlich hinzu, dass ein jüdischer Staat in Palästina gegründet werden sollte. Und von da ab begann eine aktive Nahostpolitik des Nationalsozialismus mit dem Ziel, diesen jüdischen Staat, den man als eine Art jüdisches Vatikan befürchtet hatte, zu verhindern. Und dadurch begann also eine Zusammenarbeit, die vorher schon vom Mufti von Jerusalem mit den Nazis gesucht worden ist, aber bis dahin immer abgelehnt wurde, dass dieser Islam in seiner, heute würden wir sagen, islamistischen Variante, durchaus Massen zu bewegen vermag. Man hat dann also gesagt, am Freitag, am Tag des Gebets, sind immer die größten Demonstrationen. Und dann hat man tatsächlich auch auf Anregung des Mufti von Jerusalem begonnen, diesen arabischsprachigen Radiosender zu installieren.
Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, Königs Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender.
Und von dieser Warte aus dann zum Beispiel ihre Radio-Propagandasendungen gegen die Juden mit Koranzitaten erstmal eröffnet. Sie haben dann religiöse Talks gemacht in den Radiosendungen. Sie haben also die Araber nicht angesprochen als nationalistische Araber, sondern als fromme Muslime.
Alles lief über den Sender Zesen bei Königs Wusterhausen südlich von Berlin. Antisemitische Dauerpropaganda bis 1945, bis zum Zusammenbruch des Deutschen Reiches.
Man hat also den ehemaligen Rundfunkansager aus dem Irak, Yunus Bachri, gewinnen können. Und der war nun jemand, der eine Artikulation hatte, die sehr an die Reden von Hitler erinnert hat. Allerdings nur auf Arabisch. Und das gilt übrigens auch für das Persische. Auch der Mufti von Jerusalem hat sehr viele Reden gehalten in dem Radio. Es gab aber auch durchaus Palästina-Deutsche, also Deutsche, die in Palästina aufgewachsen waren, die im Arabischen auch sehr fit waren.
Hauptbotschaft der vor allem arabischsprachigen Sendungen: Das angebliche Weltjudentum beherrsche die Engländer und die Amerikaner. Das Weltjudentum wolle im Krieg den ganzen Islam vernichten. Jeder gute Muslim müsse sich zusammen mit den Deutschen wehren.
Es ging ja sogar so weit, dass man Geheimsender eingerichtet hat. Das heißt, die Nazis waren so schlau zu ahnen, dass das, was direkt aus Berlin kommt, mit Misstrauen betrachtet wird. Also haben sie Sender eingerichtet, die so taten, als seien sie Untergrundsender in Ägypten. Dass sie aus Berlin sendeten in Wirklichkeit, das blieb geheim. Und da brauchte man natürlich auch Leute, die also den Lokalkolorit perfekt treffen konnten. Und diese Geheimsender konnten dann auch in der Propaganda der Nazis den größten Irrsinn verbreiten, weil keiner ihren Ursprung zurückverfolgen konnte. Und dann konnten sich die offiziellen Nazi-Medien auf die Information des sogenannten Geheimsenders dann stützen.
Natürlich sendeten die Alliierten Gegenpropaganda. Allerdings, Engländer und Amerikaner wollten auf keinen Fall als Freunde der Juden auftreten.
Sie haben also Störsender eingerichtet, sie haben selber angefangen, den Koran zu zitieren in BBC-Sendungen auf Arabisch. Sie haben also versucht, bestimmte muslimische Kräfte wie den Emir Abdullah von Transjordanien als Gegenstück zum Mufti von Jerusalem zu präsentieren, als ihren Verbündeten. Aber in einem Punkt blieben sie ganz still. Und das betraf den Antisemitismus von Radiozesen. Weil, wenn man sich als BBC eingesetzt hätte gegen den Antisemitismus, man vielleicht den Verdacht erregt hätte, man wäre selber pro-jüdisch. Und dann würde man ja vielleicht der ganzen Logik des Antisemitismus der Nazis eine Bestätigung liefern. Und das war der Punkt, wo die Nazis sozusagen freies Feld hatten.
Sie nutzten, was sie nutzen wollten. Koranzitate und Hadithe, also Überlieferungen von Aussprüchen und Handlungen Mohammeds. Etwa den Hadith vom Stein und Baum, der bereits in der Nazi-Broschüre Islam und Judentum von 1937 Verbreitung fand. Zuvor hatte er in der islamischen Welt kaum eine Rolle gespielt.
Das ist ein ziemlich schrecklicher Hadith, der also besagt, dass am Ende der Tage die Muslime die Juden töten werden und Juden werden sich hinter einem Baum und einem Stein verstecken und der Baum und der Stein werden sagen, komm her Moslem, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm her und töte ihn. Dieser Hadith, der wurde dann nach der Gründung Israels neu interpretiert. Als die Juden als Dhimmis überall verstreut lebten, hatten wir ja gar keine Möglichkeit, alle Juden zu töten. Aber Allah in seiner Größe hat gewollt, dass die Juden einen Staat bilden, in dem sie sich alle konzentrieren. Und dann kann man sie auch zusammen töten. Dann kann der Hadith eine Wirklichkeit werden.
Bis heute werde dieser Hadith in der islamisch geprägten Welt zitiert. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs wirkte die Nazi-Propaganda weiter, sagt Künzel. Nur so sei auch der arabische Überfall auf den gerade erst gegründeten Staat Israel 1948 zu erklären.
Dass die Nazis schon ab 1944, als sie wussten, sie werden das nicht schaffen mit dem Zweiten Weltkrieg, sicherstellen wollten, dass zumindest dann auch ein Israel nicht entstehen kann. Da gab es also die Abwürfe von Munitionskisten in Palästina im Oktober 1944, da gab es die besonderen Gelder, die der Mufti noch im April 1945 erhielt, die natürlich den Zweck verfolgten, ihm zu helfen dann für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab die Propaganda in Radiozesen, die eben in grellsten Farben ausgemalt hat, was Furchtbares passieren würde, wenn jetzt die Alliierten den Krieg gewinnen und dann ein jüdischer Staat entstehen könnte. Es wurde immer behauptet, der jüdische Staat würde nur entstehen, um den Islam zerstören zu können, um die arabische Welt zerstören zu können. Und von daher hat das zumindest Nachwirkungen gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bis heute werden Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten in Teilen der muslimisch geprägten Welt bewundert. Etwa wenn auf YouTube die SS-Division Hanscha verherrlicht wird. Bosnische Muslime, die für Hitler kämpften, werden immer noch verehrt wie Helden. Politikwissenschaftler Matthias Künzel will dagegen mit seinem Buch aufklären und die bis heute wirkende Nazi-Propaganda entlarven.
Thomas Klatt war das über Thomas Künzel und dessen neues Buch Nazis und der Nahe Osten, wie der islamische Antisemitismus entstand. Es ist gerade erschienen bei Hendrich und Hendrich. Und auch diesen Beitrag können Sie natürlich nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de und auch in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten folgt hier der Marktplatz mit Stefan Römermann. Da geht es dann um Versicherungen, welche sind ihr Geld wert und welche kann man getrost kündigen. Und noch ein weiterer Programmtipp, denn nach dem Marktplatz folgt Umwelt und Verbraucher mit einem Interview mit dem brasilianischen Erzbischof, der für die Amazonasregion zuständig ist. Und der wirft der Regierung vor, sie treibe das Verschwinden der Indigenen voran. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.